Für mich ist kein Verlass. Verlass ist allein auf dich, himmlischer Vater. Amen. Wenn ich von Verführung sprechen möchte, dann möchte ich das nochmal klarifizieren ein bisschen. Verführung, es geht mir um das Thema keine Vernetzung, sondern Verwurzelung. Und deswegen habe ich hier auf dem Tisch 4 verschiedene Wurzeln ausgelegt. Und da werde ich nachher darauf zu sprechen kommen. Sünde, Krankheit, Leid, Anfechtung, Verführung, Verfolgung, dämonische Belastung, Tod. Mit all diesen Dingen muss ein Mensch fertig werden. Und jeder macht irgendwo mit diesen Dingen Bekanntschaft. Aber das Wort Gottes als Licht auf unserem Weg und die Gegenwart Gottes, in die wir hineinkommen, wenn wir Gott lobpreisen und anbeten, das Gebet und die Seelsorge helfen den Menschen, alle diese Lebensklippen, die ich da aufgezählt habe, zu überwinden. Manche Hindernisse kann man aus dem Weg räumen. Zum Beispiel denke ich da an Anfechtung. Wenn ich weiß, was mein schwaches Gebiet ist, bei mir ist zum Beispiel Schokolade oder sowas, dann muss ich das wegpacken. Oder eine Schokolade kaufen, die mir nicht schmeckt. Weiße zum Beispiel. Oder wenn ich versumpfe abends vorm Fernsehen, dann gebe ich so ein paar Tipps, da muss ich einen von meiner Familie bitten, hoch mal, tu mal den Schalter weg, dass der gar nicht zu finden ist. Ich will jetzt mal 40 Tage fasten und ich will jetzt den Schalter nicht finden. Dass nicht die Versuchung kommt, wenn man sitzt. Oder jemand, der vielleicht mit Alkoholprobleme hat, der sollte schon sowas gar nicht zu Hause haben und die Inhaltsangaben lesen, wenn er was einkauft, was da alles drin ist. Also hier ist etwas, Verführung, wo man aus dem Weg gehen kann. Man kann auch seine Arbeitsstelle wechseln, wenn man unter sexueller Verführung leidet. Das haben Geschwister aus der Gemeinde schon gemacht, die sich versetzen haben lassen, um in Ruhe gelassen zu werden. Vor Verfolgung kann man auch fliehen. Kämpfen dagegen hat gar keinen Wert, denn nur Gott selbst richtet etwas dagegen aus. Und in dem Alten Testament schon heißt, Menschen haben viele Verfolger. Das hat schon der David erkannt und in seinem Psalmen davon gesprochen. Gott hilft vor Verfolgung und er bringt die Verfolger selbst ins Gericht. Man muss sich nicht wehren. Paulus selbst war einst ein Eiferer in der Verfolgung der jungen christlichen Gemeinde und er war ein Lästerer. Er hat alles, was heilig war, in Schmutz gezogen. Das heißt, man lästern. Und das hat er geschrieben an die Römer im Römerbrief. Aber er schreibt dann auch im zweiten Brief an die Korinther, sie sollen guten Mut sein in Verfolgung. Also er sagt nicht, wenn es mal sein müsste, dass ihr verfolgt würde, sondern alle, die Gott gehören, müssen irgendwie, irgendwann Verfolgung leiden. Und dann schreibt der Paulus deswegen an die Korinther, seid guten Muts in Verfolgung. Und zum Timotheus schreibt er im zweiten Brief, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Also darüber zu sprechen, wäre jetzt, hätte keinen Sinn jetzt, weil es alle erfahren müssen und einmal durch müssen. Der andere Punkt, wo ich aufgeführt habe, Krankheiten sind vermeidbar, mehr oder weniger heilbar, manchmal hier sichtbar heilbar, manchmal ist ganz sicher, wenn wir vor Jesus stehen in der Herrlichkeit, dass wir keine Krankheit, keine Behinderung, keine Schwäche an uns tragen werden. Der nächste Punkt, den ich sagte, war Sünde und Fehler. Auch die können vergeben werden. Gott zeigt es uns und er zeigt es uns so, dass wir eine Blockade spüren in unserem Gebet. Wir kommen nicht weiter. Das heißt für mich immer, geh in dich, irgendwas gefällt dem Herrn nicht in deinem Leben. Bringe die Sünde unters Kreuz. Alles, was dem Herrn Schmerzen bereitet, das bringt uns dann aus Liebe zu Buße. Das tut uns dann leid. Wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, dann wollen wir nicht, dass er traurig ist wegen uns. Und weil wir solche Fehler machen immer wieder, werden wir auch demütig vor Gott und werden wir weich für unsere Mitmenschen. Das nächste, was ich erwähnt hatte, war noch dämonische Belastung. Die muss erkannt werden und bedarf des Bekenntnisses und des befreienden Gebets. Und das letzte war noch der Tod. Der muss auch akzeptiert werden. Und wenn jemand stirbt, den man lieb hat, das muss man verarbeiten. Da gibt es so richtige Stufen, wie man die Trauer durchlebt, was also in der Seelsorge gelernt wird. Und da ist Trost sehr gefragt. Keine Lösung, keine Antwort, sondern Trost. Aber der Tod zur rechten Zeit, wenn man alt, betagt und lebenssatt ist, hat seine Schrecken verloren. Corrie ten Boom hat das so schön gesagt. Der Tod ist der alte Diener des Hauses, der Butler, der den Kindern die Türe aufhält und bereitsteht, wenn sie heimkommen zu ihrem Vater. Und dann waren noch zwei Punkte. Das eine war, durch Leiden lernen wir Gehorsam. Wir werden durch Leiden erzogen und korrigiert. Wir wollen es nicht, keiner bittet darum, aber es ist in unserem Lebensprogramm eingewoben, ob wir das mögen oder nicht mögen. Dulden wir, heißt es im Wort Gottes, so werden wir auch mit ihm herrschen. Leiden muss einfach ertragen, ausgetragen werden, wie man ein Kind austrägt. Das Werk des Kreuzes wird dadurch in uns vollendet. Das steht im Wort Gottes, das ist nicht meine Meinung. Zu Timotheus schreibt Paulus im 2. Timotheus, leide willig, denn auch das Evangelium zu predigen bringt Leid, Ausgrenzung, Zurückweisung und Verachtung mit sich. Worüber wir aber nicht erstaunt sein müssen, sondern in allen Dingen dürfen wir uns freuen. Damit ehren wir Gott. Und die Apostelgeschichte als Vorbild für unsere christliche Jesus-Nachfolge kennt keine jammernden Christen. Und ich hatte in diesem Bogen, den ich ausgeteilt hatte, vor 14 Tagen, hatte ich gefragt, und viele haben mich angerufen oder haben gestrauchelt darüber, habe ich gefragt, was haben denn die Christen, als sie aus Jerusalem rausgeworfen wurden, als die Verfolgung anfing, wie haben die da gejammert, wie haben sie da geklagt? Und die sagen, wir finden das einfach nicht. Ja, das findet ihr nicht, weil es nämlich nicht drinsteht. Sie haben das Evangelium verkündet, sie haben nicht gejammert und nicht geklagt. Sie erlitten das und blieben dran am Evangelium. Soweit mal nur zur Einleitung, wo ich hin will. Ich mache es so ähnlich wie Karl gestern. Ich kann das nicht ohne vorzubereiten, das bringen, was mir auf dem Herzen die Botschaft liegt. Nämlich die Befreiung aus dem Netz der Verführung. Um das zu vergleichen, was die Gemeinde an Verführung, was auf uns zukommt, oder worin wir schon stehen, möchte ich vergleichen mit dem privaten Leben zuerst. Es gibt Lebenslügen im persönlichen, privaten Bereich. Und diese Lebenslügen muss man erkennen und eingestehen. Sie sind wie so ein Giftgasgemisch, eine Vermischung von moderner Psychologie, Esoterik und haben noch ein frommes Mäntelchen an. Das ist so das Typische für Verführung. Und das ist genau der Punkt. Eine halbe Wahrheit macht die Verführung aus. Um nachher zum Kernpunkt der Verführung der Gemeinde, der Christen insgesamt und der einzelnen Christen zu kommen, will ich zuerst mal zeigen, was Verführung im Privatleben bewirken kann und wie der Feind durch Verführung zerstört. In unserem Leben treffen wir zwei oder drei gravierende Entscheidungen. Und alle anderen Entscheidungen sind nur Folgeentscheidungen aufgrund der vorhergehenden Entscheidungen. Die wichtigste Entscheidung ist die Lebensübergabe an Jesus, denn sie hat Ewigkeitswert. Aus dieser Entscheidung kommen dann viele, viele andere Entscheidungen. Das nächstwichtigste ist, den richtigen Ehepartner zu finden, denn für den bist du dann den Rest deines Lebens gebunden. Und dann, früher war es noch eine dritte Entscheidung, das hat sich ein bisschen aufgeweicht. Da war noch die Entscheidung, welchen Beruf lerne ich? Heute jobben die Leute so jedes Jahr was anders. Der Beruf hat inzwischen nicht mehr so die volle Bedeutung wie früher. Aber ich möchte jetzt Beispiele bringen für die häufigsten und immer wieder auftauchenden Lebenslügen. Und zwar nehme ich da das Beispiel von Frauen. Das liegt mir natürlich nahe. Und das will ich so ausführlich bringen. Ich habe das mal früher im Gottesdienst der Gnade gebracht, weil ich euch zeigen will, wie schön vermischt das ist, die Wahrheit und die Lüge. Und zwar der Satz, hier ist, nenne ich mal 5 Lebenslügen im persönlichen, privaten Bereich. Ich habe Anspruch auf persönliches Glück. Viele Ehen gehen wegen dieses vermeintlichen Anspruchs auseinander. Es geht nämlich nicht, diesen Anspruch durchzusetzen auf Kosten anderer. Der Segen Gottes ist etwas ganz anderes wie persönliches Glück. Glück ist eine schöne Zugabe Gottes zu unserem Leben. Aber einen Anspruch auf Glück haben wir nicht. Was für einen Anspruch auf Glück hatte Jesus, als er den Glanz des Himmels verließ? Was für einen Anspruch auf Glück in dem Moment hatte Jesus im Garten Gethsemane? Und was heute uns als Glück erscheint, kann uns zum Unglück führen. Wahres Glück besteht nämlich darin, den Sinn seines Lebens erkannt zu haben und ihn auszuleben. Und neben einem Egoisten, wenn du sagst, ich setze mein Glück durch, was ich will, setze ich durch. Ich sage dir, neben einem Egoisten lebt immer ein depressiver oder ein aggressiver Mensch. Weil 2 Egoisten, das geht nicht. Und was ist dann das für ein Preis für dein persönliches Glück, wenn du dich durchsetzt und dafür vielen, vielen Menschen auf den Füße trittst und anderen Menschen Leid zufügst? Nur, dass du deinen Willen und dein Glücksgefühl hast? Also dieser Satz, ich habe Anspruch auf persönliches Glück, der heute den Menschen eingeflößt wird, der gilt nicht. Das ist eine Lebenslüge. Der 2. Satz, es ist besser, das sagen viele, unproblematischer, ich will alleine leben. Ich will keine Kinder, ich will auch nicht verheiratet sein. Und manche machen Scherze und sagen, naja, früher hat man ja mehrere Ehegatten, konnte man sich das aussuchen, zusammen haben können. Heute hat man die eben hintereinander. Man lebt ja so lange, man kann doch nicht an einen Menschen gebunden sein. Die Probleme aber in einer Beziehung mit den Kindern, mit den Nachbarn, mit den Verwandten, die halten uns nahe bei Gott. Die sind nicht die Hindernisse in unserem Leben. Und wir wissen auch, dass Gott Scheidungen hasst. Also das ist auch so eine Lebenslüge. Ich will keine Kinder, ich will nicht heiraten, damit ich glücklich bin. Es kann vielleicht mein Verderben sein. Die 3. Lebenslüge so im persönlichen Umgang von Beziehung von Mensch ist, dienen ist minderwertig. Ich will mich selbst verwirklichen. Dienen ist aber in Wahrheit Ehre. Selbstverleugnung ist gefragt, nicht Selbstverwirklichung. Und das hat nichts zu tun mit Selbstwertgefühl, denn du kannst dienen und voll wertvoll sein. Du bist wertvoll. Dienen ist mehr als Karriere. Die Frucht der Selbstverwirklichung ist ein ständiges Jagen, Unzufriedenheit, Zerstörung und zerstörte Beziehungen innerhalb einer Familie. Das Leben nach dem Lustprinzip allein, was ganz in ist heute in der Erziehung hier in Berlin, ich habe das bei meinen Kindern erfahren, so diese Auswirkungen zu sehen, das Leben nach dem Lustprinzip ist die Schnellstraße zum Crash, zur Depression, zum Autofriedhof. Es ist der Autofriedhof für lebensunlustige, verbitterte Seelen. Dieses Lust, ich lebe nur, ich tue nur, was mir Lust macht. Insofern nur so dazwischen, ist immer noch das, zum Beispiel das Ehegelübde, ein Versprechen den anderen, ein Leben lang zu dienen, gegenseitig. Mann dient Frau, Frau dient dem Mann, in allen Bereichen. Dann kommt die nächste Lebenslüge im privaten Leben, ein moderner Mythos. Das hört man ganz oft, wenn du im Radio anschaltest und hör manchmal schöne Musik an und dann plötzlich kommt dazwischen so ein bisschen ein Talk. Und immer wieder kommt dieses zum Ausdruck. Meine Kinder und mein Ehepartner brauchen meine Qualitätszeit, nicht meine Quantitätszeit. Also ich kann den ganzen Tag machen und lassen, was ich will, aber am Wochenende habe ich so 2 Stunden Zeit da. Ich kann mir das so richtig vorstellen, hat man 2 Stunden Zeit füreinander, so, was machen wir jetzt? Und dann gibt es Mord und Totschlag, weil man sich gar nicht aufeinander eingestellt hat. Und diese Qualitätszeit statt Quantitätszeit, das heißt, ich nehme mir schon mal ein bisschen Zeit. Und das ist dann, wenn ich mit meinem Kind abends eine halbe Stunde Zeit habe, dann das ist dann so schön und so wunderbar, dass ich das Kind den ganzen Tag in die Kinderfabrik, sprich Kindertagesstätte, abliefern kann. Das ist oft ein modernes Märchen. Denn Kinder, die einmal gezeugt worden sind, die leben ewig. Und Kinder zu erziehen, zu lieben, zu betreuen, ist die höchste Berufung der Eltern, was sie gemeinsam haben. Manches dieser Dinge habe ich auch erst erkennen müssen. Es schmeckt manchmal nicht so, wenn du so hörst, was so die anderen Leute so alles denken. Aber Karriere, Hobby und Glück sind gegenüber Kindererziehen unwichtig. Dann noch so eine Lebenslüge im privaten Bereich ist die Ganztagsbetreuung außer Haus für Kinder. Das ist so heute der Slogan, der weltweit durch die UNESCO vertreten wird. Von der Wiege bis zur Bahre ist der Staat das einzig Wahre. Und Politiker wollen gern die Lufthoheit über die Kinderbetten haben. Sie wollen schon beim kleinen Kind entscheiden können, wo es wohnt, was es glaubt, was aus ihm werden soll, wie es vor sich geht. Und weil diese Lebenslügen besonders mit Frauen zu tun haben, ist das als der erste Teil als ein Zeichen, was Verführung ist, die in das Leben der Ehen und Familien eingreift und diese zerstört. Lebenslügen, die dem Zeitgeist entsprechen und huldigen, gibt es aber auch auf allen Bereichen. Und ich denke, in der Zeit des Fastens und der Hingabe wollen wir den Herrn fragen und erkennen, was sind in meinem Leben persönliche, moderne Lebenslügen, denen ich irgendwo aufgesessen bin. Haben wir vielleicht die Kraft des Evangeliums nur auf das reduziert, was uns Wohlstand und Gewinn bringt? Das kam mir der Gedanke in der Vorbereitung. Dieses Wort des Glaubens, dieses Wohlstandsevangelium, ist das die ganze Kraft des Evangeliums? Ein Evangelist hat mich einmal gefragt, was er so am Schluss als Segen für meine persönliche Wunscherfüllung beten soll und gefragt, ob ich mir Schmuck wünsche oder ob ich mir ein Haus wünsche. Ich war ganz verdutzt über so eine Frage. Und dann wurde diese Person fast ärgerlich und sagte, ihr Deutschen, ihr wünscht euch ja überhaupt nichts. Und da gab ich zur Antwort, doch, wenn du schon persönlich für meine Wünsche beten willst, also Schmuck oder ein Haus brauche ich nicht. Das eine muss ich Angst haben, dass es gestohlen wird. Und beim anderen habe ich nur viel Geschäft. Mir reicht es, wenn ich meine Wohnung sauber bekomme. Dann bete dafür, habe ich gesagt, dass mein Mann mich immer lieb hat. Das ist mir in dem Moment eingefallen. Aber soweit mal zu den, das war nur so dazwischen, zu den privaten Lebenslügen. Und bei den privaten Lebenslügen, da gibt es so eine Lösung und die heißt, die Wahrheit erkennen macht uns frei. Die Wahrheit hat eine unheimliche Kraft. Und echte Seelsorge ist Wahrheitsfindung. Deswegen der Seelsorger oder die Seelsorgerin, gehört nach einer Weile gar nicht mehr zu, vielleicht, was du sagst. Sie hat den Einstieg und sie fragt den Herrn, Herr, zeig uns, was die Wahrheit ist. Nicht das, was du redest, sondern was die Wahrheit ist. Und Gottes Geist ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit macht uns frei von solchen Verführungen. Und wer irrt, muss Buße tun und dann nicht mehr von dem Weg der Wahrheit abweichen. Das war so der erste Teil des persönlichen Verführung, ein Beispiel. Und jetzt kommt das, was der Herr mir in den letzten 2 Jahren erst so richtig gezeigt hat. Die Lebenslügen im Bereich der Gemeinde, der Christenheit oder des einzelnen Gläubigen. Und statt Lebenslüge nehme ich hier lieber das Wort Verführung. Die Verführung der Gemeinde, der Christen insgesamt und des einzelnen Gläubigen. Vor vielen Jahren in Süddeutschland, ich war im Gebet und ich bin von Natur aus, oder sag mal, ich bin es nicht mehr. Ein ängstlicher Typ, ja. Ich habe so viel Mut gehabt. Ich habe ja vorher gefastet, diese Woche faste ich nicht. Ich faste erst später wieder. Das ist mir sonst 40 Tage, das halte ich nicht aus. Und ich habe Mut bewiesen. Ich habe diese Woche 2 Sachen gegessen, die ich normalerweise nie essen würde. Ich dachte, ich muss meinem Mann beweisen, dass ich mutig bin. Ich bin nicht unmutig. Ich habe eine Auster geschlürft und ich habe Krokodilgulasch gegessen auf der grünen Woche. So was wäre für mich unmöglich von meiner Natur, weil ich ängstlich war und nicht mehr bin, ja. Jedenfalls, ich war da auch mal so ängstlich gewesen in Süddeutschland vor Verfolgung. Ich dachte immer, oh, als kleines Kind ging es uns sehr schlecht. Wir haben in der Stadt gewohnt. Meine Eltern haben, die waren damals nicht Christen, die haben alte Brotmarken zusammengeklebt, um für uns 5 Kinder Brot zu haben. Und wir haben Hasen auf dem Balkon mitten in der Stadt gezogen, um was zu essen zu haben. Und in unserem Keller, da waren nicht Kartoffeln drin, sondern da waren Hühner drin, damit wir überleben konnten. Ich bin aufgewachsen nach dem Krieg. Und deswegen war immer in mir diese Urangst, vielleicht mal verhungern zu müssen. Und einmal war ich so im Gebet, Herr, ich will nicht verfolgt werden und ich will auch nicht verhungern müssen. Und in dieser Zeit des Gebets zeigte mir der Herr, dafür brauchst du dich nicht fürchten. Wer meine Stimme kennt, der wird nicht verhungern müssen. Dem werde ich zeigen, wo es Brot gibt. Aber du sollst dich nicht fürchten vor Verfolgung, sondern du sollst dich so sehr aufpassen auf meine Stimme vor Verführung. Und damals, es war mein Schwiegervater, war damals im Sterben. Er war schon, sagen wir, alt und lebenssatt. Und er hat uns zugerufen zu sich. Wir kamen dann ins Zimmer rein. Und er sagte etwas, das habe ich viele Jahre vergessen. Und als ich nach Berlin kam, fiel es mir wieder ein. Er sagte zu meinem Mann, Johannes, das letzte Wort, was ich dir sagen möchte. Er war ein gläubiger Christ, wiedergeboren, Heiligen Geist erfüllt. Und er sagte, Johannes, pass auf die Verführung, auch in Berlin. Berlin war für uns, ich dachte, ich kannte nur Volkhard Spitzer von der Zeitung, mehr wusste ich nicht von Berlin, was Gemeinde betrifft. Pass auf vor Verführung. Und das habe ich mir gemerkt. Und der Heilige Geist hat mich durch schmerzliche Erfahrungen gelehrt. Und der Heilige Geist ist ein besserer Lehrmeister, als wenn du ein Buch liest. Und er ist ein Lehrmeister, der dich praktisch lehrt. Die Erfahrung des Lebens ist eine bessere Lehre wie ein Buch, das du liest. Und durch so schmerzliche Erfahrungen hat der Heilige Geist mich gelehrt, dass es oft die sind, die uns verraten, so steht es 2-mal im Wort Gottes, die unser Brot essen. Also der Verrat oder die Verführung kommt nicht von ganz weit draußen. Der Heilige Geist hat mich gelehrt, dass man Spannungen aushalten kann und aushalten muss. Ich habe oft gebetet, Herr, ich will nicht immer Spannungen haben, kann das nicht mal. Zu meinem Mann manchmal gesagt, weißt du, am liebsten hätte ich so eine kleine Gemeinde. Ich sag mal so wie ich immer dumm geredet habe. 20 Leute, keine Probleme, ja, alles lieb und gut. Und du machst immer so riesigen Hallen und weißt nicht, kosten 16.000 Mark und du weißt nicht, wie viele Leute da kommen. Ich habe oft in meinem Kleinglauben, aber ich habe mich geändert, deswegen kann ich das erzählen. Ich habe in meinem Kleinglauben, wenn mein Mann Großveranstaltungen hat, habe ich mich zu Hause eingeschlossen, habe gebetet und geweint. Und wenn irgend so eine Großveranstaltung war, da wird ja nachher in der Zeitung immer, die Zeitung ist ja vom Geist der Welt inspiriert. Und ich bin immer morgens ganz früh runtergegangen, was schreibt die Zeitung schon wieder über Johannes und über die Gemeinde, ja. In so einer kleinen Stadt ist das, ich habe manchmal schon gesagt, Johannes, bitte wechsel doch deinen Namen, wenn du immer Leserbriefe schreibst, kannst du dir nicht einen Künstlernamen zulegen? Aber das habe ich nicht gesagt, weil ohne Grund, sondern es kam vor, ich wollte mal in eine Kur, eine Müttergenesungskur, dann sagte der Arzt so, ihren eigenen Krankenschein haben sie behalten, den anderen haben sie die Krankenscheine waschkörperweise weggenommen, haben wir nie gemacht. Aber so hat die Zeitung geschrieben, Pastor Matutis stellt Waschkörper auf im Gottesdienst und sammelt Krankenscheine ein, was er nie gemacht hat. Nur weil er mit Kranke betet. Und es wird alles verdreht. Und ich bringe euch morgen früh im Bibelunterricht ein Beispiel, wie jetzt im Stern die Worte von einem Pastor total verdreht wurden. Und also Verfolgung ist da. Man muss das aushalten. Und deswegen war der Wunsch bei mir manchmal, wenn unsere Kinder nach Hause kamen und geweint haben und die wurden angesprochen, ist es dein Vater, der diesen Leserbrief geschrieben hat, zum Beispiel Thema Homosexualität oder andere Themen, die sehr kritisch waren, dann kamen unsere Kinder manchmal weinend nach Hause. Oder einmal kam Corinne nach Hause und sagte, keiner will mehr neben mir sitzen. Und ich musste in die Schule kommen. Sie hatte nur des Sonntags bekam sie immer so ein kleines Blättchen in der Kinderstunde. Und sie wollte mal gerne auch Mickey Maus lesen, ja? Und hat sie ausgetauscht mit ihrer Freundin. Die hat das Sonntagsschulblättchen bekommen, wo man anmalen konnte. Und die die Lilian hat dann das Mickey Maus Heftchen bekommen. Und daraufhin gingen die Eltern zum Lehrer, der Jesusmensch da aus Heilbronn verführt, die in der Schule und verteilen biblisches oder Sektierermaterial. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn so ein Kind dann alleine sitzen muss und keiner will. Und deswegen ist es nicht immer lustig, es ist manchmal sehr schwer für das Evangelium auch Verfolgung zu ertragen. Wenn ich mit meinem Mann einkaufen ging und Johannes hat viel in der Fußgängerzone gepredigt und ich habe damals gesungen und er hat gepredigt. Und wenn wir durch die Stadt liefen, ich weiß noch, wie wir die Rolltreppe hochfuhren im einzigen Kaufhaus und die Leute kamen runter und er sagt, das ist doch der Jesusmensch. Und unser Cornelius hat auch noch sein Gutes dazu beigetragen. Im Kindergarten hat er alle erzählt, mein Papa ist heute im Gefängnis. Mein Mann hatte Besuche gemacht im Gefängnis. Und dann wurde ich gefragt am Elternabend im Kindergarten, ist Ihr Mann noch im Gefängnis? Also das ist auch so ein Stück Verfolgung in unserer modernen Zeit. Aber ich habe auch durch schmerzliche Erfahrung gelernt, dass der Heilige Geist uns Überwinterkraft gibt, auch in Zeiten, wo das Horn in eine andere Richtung geblasen wird. Er gibt uns Überwinterkraft. Ich habe früher am Sozialamt gearbeitet. Ich war da Sachgebietsleiterin für die offene Sozialhilfe. Ich hatte so ein paar Sachbearbeiter, die unter mir waren und habe schwierige Fälle, durfte ich dann vollends Ratschlag geben und bearbeiten. Und da habe ich etwas erlebt in der Zeit, wie schnell sich die öffentliche Meinung ändert. Damals ging es um Abtreibung. Wir mussten es ja dann vom Sozialamt aus übernehmen. Und wir wurden sogar aufgefordert, die Frauen darauf hinzuweisen. Und ich habe damals zum Personalrat bin ich gegangen und habe gesagt, dass ich das nicht machen werde. Ich werde, wenn Sie wollen, können Sie das jemand anders überlassen, aber ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen. Und ich sage euch, vier Wochen vorher, als es noch nicht im Fernsehen diese großen Serien damals gab, war jeder meiner Ansicht. Innerhalb von vier Wochen durch die Medien war plötzlich alles umgeschaltet und zur anderen Ansicht gekommen. Und die Medien haben eine enorme Macht, was die öffentliche Meinung betrifft. Und da müssen wir lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Und ich habe von dem Tag an die unangenehmen Arbeiten machen müssen, die im Sozialamt anfallen. Das sind die Unterhaltsverpflichtungen, die festsetzen, die Beträge. Ich musste die Frauen, die keinen Unterhalt bekamen, vor Gericht vertreten. Aber es waren lauter Sachen, die waren nicht schön. Die waren sehr schwierig, die wollte keiner machen. Aber der Herr hat mich trotzdem gesegnet dort. Aber gerade durch Überwinden von Leid, beziehungsweise durch das Ertragen von Leid, bekommen wir innere Kraft. Wir sehen schwach aus vor den anderen, vor den Augen der Menschen. Aber wir bekommen ein gesundes Selbstbewusstsein. Und wir verlassen die dauernde Abhängigkeit von der Meinung der Menschen. Insofern war auch meine Probleme, die ich gesundheitlich vor 3 Jahren hatte, für mich ein Segen. Sie waren ein Segen, sie sind zum Segen geworden, weil ich nicht mehr so von der öffentlichen Meinung abhängig bin, weil ich das gelernt habe und weil ich ganz andere Werte erkannt habe. Und was mir vorher wichtig war, ist mir so unwichtig geworden. Eines dieser Prinzipien, die der Heilige Geist mir in den letzten beiden Jahren durch meine Erfahrung gezeigt hat, dass Gott, und jetzt kommt der Punkt, wo ich hin wollte, dass Gott nicht arbeitet durch weltweite Vernetzung, sondern durch Verwurzelung in ihn. Das zu erläutern, was das ist nämlich ein ganz gewaltiges Ding. Das ist eine ganz gewaltige Verführung. Als Beispiel habe ich ja die Wurzeln mitgebracht. Es gibt 3 besondere Gefahren in der Zukunft, aber von allen 3 spreche ich nicht. Das eine war die Auflösung der Familie. Da habe ich ja diese Lebenslügen euch gesagt, im persönlichen Leben. Das zweite ist die menschliche Vernetzung. Damit verbunden ist auch die Macht der Kontrolle. Statt Einwurzelung in den Leib Jesu, in Klammer, Geistesleitung. Und die dritte Gefahr ist die Überbewertung menschlicher Leistung. Die führt auf der einen Seite zur Verstolzung. Das ist ein neues Wort, das habe ich neulich gelesen in einem Artikel. Aber es trifft genau den Nagel auf den Kopf. Die Überbewertung menschlicher Leistung führt auf der einen Seite zu Verstolzung und auf der anderen Seite zum Zerbruch der anderen, die am Ende des Hebels sitzen. Und da würde ich im Februar drüber sprechen, das wäre jetzt zu viel. Aber es hat mir auch Gott aufs Herz gelegt und mich das erkennen lassen. Heute möchte ich noch über die Gefahr der Vernetzung sprechen. Und ich habe 3 Beispiele mitgebracht. Ich habe das schon Material ein bisschen gesammelt, weil mich das so berührt hat. Und zwar, das erste Beispiel, Gebetsgruppen in aller Welt sollen vernetzt werden, strategisch geführt werden, geschult und geleitet werden. Und darüber habe ich einen Bericht gelesen. Ich lese nur 2 Sätze davon vor, aber die sagen sehr viel aus. Das ist Topic, das ist eine Berichterstattung über, wo Pastoren so bekommen von Medien, was alles in der Welt so passiert, ja. Und da steht drin, der extreme Charismatiker Ted Haggard ist neuer Präsident der Nationalen Vereinigung der Evangelikalen in den USA. Die Dachorganisation von rund 43.000 Gemeinden mit 27 Millionen Mitgliedern. Vergleichbar mit der Deutschen Evangelischen Allianz. Aber, jetzt kommt es, Haggard ist auch Präsident des Weltgebetszentrums in Colorado Springs. Dieses Gebetszentrum, das mit modernster Kommunikationstechnik ausgerichtet ist, möchte Gebetsgruppen in aller Welt strategisch führen, sie ausbilden in den Grundsätzen der geistlichen Kriegsführung, sie vernetzen und mit Formulierungen wie Pentagon des modernen Christentums oder Gottes Luftgeschwader einimpfen, dass sie also gesteuert werden können von dort. Und als ich das habe ich schon vor einem halben Jahr gelesen Da kam sofort wieder mein Herz, Heidi, das ist die Gefahr, wo Gott dir zeigen will. Eine Vernetzung, die von Menschen gesteuert wird, nicht vom Heiligen Geist geleitet wird. Und ich muss sagen, ich habe hier in Berlin zweimal etwas erlebt, was mich an dieses, wo Gott mich vorbereitet hat, dieses zu erkennen. Ich war in einer Gebetsgemeinschaft mit anderen. Wir durften nichts anderes beten als das, was vorgedruckt war. Aber da waren Dinge vorgedruckt, die absolut nicht dem entsprachen, was der Heilige Geist mir ins Herz gab. Ein anderes Mal war ich im Gebet zusammen, oder sag mal, das war einmal was nicht in Berlin, was außerhalb von Berlin. Und da hat jemand so von Herzen gebetet und ich habe meiner Gewohnheit entsprechend Amen dazu gesagt und Halleluja an einer bestimmten Stelle. Das war ein Mann und dann stand er auf und sagt, kannst du nicht diese Worte da bleiben lassen? Wir brauchen keine solche verdichteten Atmosphäre hier. Halleluja zu sagen, war nicht erlaubt in einer Gebetsstunde. Und wenn man ja versucht, alle Gruppen reinzubringen in so ein Netzwerk, ist das so alles Mögliche zusammen. Und nehme ich noch ein zweites Beispiel hier. Und zwar, Evangelikale werden 2004 mit Einheitsprojekten bombardiert. Nur wenige blicken noch durch runde Tische, Koalitionen, Aktionstage, Mega-Veranstaltungen, Tourneen, Projekte. Alles soll die Einheit fördern und alles soll der gemeinsamen Vernetzung dienen. Und da schreibt dieser Reporter, der schreibt, wofür ich mich allerdings fürchte, ist eine Fülle neuer Bewegungen, von denen jede die umfassende Einheit neu erfindet, so dass wir schließlich mit vielen parallelen Einheitsnetzwerken dastehen. Das Ergebnis wäre dann genau das Gegenteil von Einheit. Es wäre Zersplitterung der Gemeinde Jesu. Was mir da kann Gutes dabei sein, bei solchen Veranstaltungen, aber es ist Gefahr dabei. Und was mir da Großes ist, Gemeinden werden mit Projekten, die alles von Menschen gesteuert sind, der Einheit geradezu bombardiert. Aber jetzt frage ich mich, es ist nur dumm, was passiert, wenn ich nicht an dieser Einheit teilnehme? Bin ich dann wieder Sektierer? Wenn ich nicht die Freiheit habe, an einem solchen Projekt teilzunehmen? Oder ein anderes Beispiel, was ich erlebt habe, einmal hier in Berlin, wo ich gebeten wurde, wenn wir zusammen beten, bitte bete ja nicht in Zungen, ich kann das nicht ertragen, sonst gehen wir raus. Und dann wurde aber aufgerufen, für Einheit zu beten. Oder ein Beispiel, das hört sich menschlich, dieses Streben nach Einheit und nach der Vernetzung hört sich so wunderbar an. Und es mag vieles Gutes dabei sein, aber es ist eine große Gefahr. Es ist die große Gefahr. Und zwar die Gefahr besteht dann, wenn du Mentoren oder Dauerseelsorger zugeteilt bekommst, wenn du nicht mehr zu dem Vater in Christus gehen darfst, den Gott dir gezeigt hat. Und ich habe deswegen eine Frage reingestellt in der Apostelgeschichte, wer da mitgearbeitet hat, wurde Philippus zum Dauerseelsorger, zum Dauervater des Kämmerers aus Äthiopien? Der wurde weggenommen. Also Gott hat dem Äthiopier zugetraut, dass er selber mit dem Heiligen Geist seinen Weg weitergehen konnte. Er brauchte jetzt nicht einen Dauerbekleider an seiner Seite, der ihn korrigiert, kontrolliert. Und das ist das, was mir so wehtut. Dieses hängt nämlich ganz eng zusammen. Vernetzung, Macht und Kontrolle. Uns wurde mal ein Bericht zugeschickt über Zwangsseelsorge. Schon zweimal ist es passiert, wo uns in dem einen Brief wurde uns mitgeteilt, ab sofort ist der Bezirkspastor der Mentor von dem Pastor und die Bezirkspastoren haben ihren Mentor, den Regionalleiter und der Regionalleiter hat als Mentor dann den Gebietsvorsteher oder sowas, ja. Also so menschliches Denken. Und dann stand am Schluss die Frage dran, kannst du dies jetzt akzeptieren? Und ich habe dann das ein paar Mal durchgelesen, es waren etwa so 7 Seiten. Ich fand nur ein einziges Mal das Wort Jesus. Und dann aber mindestens 30 Mal immer, dein Mentor wird für dich, das wird für dich. Und dann habe ich hinten drauf geschrieben, nein, danke, und habe es zurückgeschickt. Habe keine Antwort bekommen. Wurde auch nie mehr darüber angesprochen. Weil das ist irgendwie der Geist der Kontrolle, der wicherte aus dem Schreiben raus. Ja? Was ist denn mit denen, die nicht gemeinsam marschieren? Das muss auch immer eine Lösung sein. Ist er dann ein Außenseiter? Ist diese Einheit, menschliche Einheit wird nämlich unter Zwang produziert. Menschliche Einheit schafft nämlich Verfolgung, wenn du nicht dich beteiligst an dieser menschlichen Einheit. Und ich habe mir das so vorgestellt, um ein Netz zu knüpfen, braucht man ja viele Einzelteile, die zusammengebunden werden. Und viele sagen, da können wir viel mehr Fische fangen, wir machen eine große Vernetzung. Aber das Netz ist nur so stark wie das schwächste Teil. Ein vertrocknetes, dürres Teil zieht zwar von den anderen Teilen den Saft ab, aber die anderen werden nicht dadurch gestärkt. Ein Netz wird von Menschen gemacht und geknüpft, aber das Kommando kann nicht von den Menschen gemeinsam geführt werden. Das geht dann auf einen über. Wenn das nun jemand ist, der nicht von Gott eingesetzt wurde, vielleicht durch einen demokratischen Wahlvorgang. Denn Demokratie heißt ja eigentlich die Macht des Volkes, die Macht von unten. Nach der Bibel gibt es Demokratie und Theokratie. Theokratie ist die Macht Gottes, die Macht von oben. Und man kann beten in demokratischen Prozessen, dass Gott seine Macht erweist in diesen Wahlen oder in dem. Aber wir haben ja auch in unserem Land mit eigener Erfahrung gelernt, was demokratische Wahlvorgänge sein können, wie manche in ein Amt kommen können und welche Gefahr da besteht. Auch in der Demokratie, wenn etwas gut anfängt. Hitler ist ganz legal in den Reichstag damals eingezogen. Oder viele in der DDR, da gab es so einstimmige Wahlen, da waren immer 99%, 100% haben da gewählt. Also wir haben so Beispiele, was für Gefahren bestehen können. Du kannst nämlich auch Teilhaber werden an den Sünden anderer, wenn du dich mit ihnen vernetzt. So wie man gefangen werden kann im Netz des Okkultismus, kann man gefangen werden in menschlichen Netzwerken. Mitgefangen, sagt man, mitgehangen. Die Bibel kennt das Wort Netz nur sehr selten in positiven Beispielen. Zum Beispiel, dass wir Menschenfischer sein sollen und unsere Netze auswerfen sollen. Und auch die Engel werfen Netze aus in Matthäus 13, Vers 47 am Ende der Zeiten. Und dann werden die Guten und die Fauligen nicht von Menschen, sondern von den Engeln Gottes getrennt. Aber die Bibel warnt in mehr als 20 Fällen von den Fallen des Netzauslegers vor der Verführung durch menschliche Schlingen, Fallstricke und Geißeln. Zum Beispiel schon in Josua 23, Vers 13. Da stehen diese Worte, die ich abgeschrieben habe. Aber es sind über 20 Stellen, wo gewarnt wird vor Netzen. Der Herr, sagt David im Psalm, der Herr kann unsere Füße aus dem Netz ziehen. Aber ich denke, er kann uns auch die Augen öffnen, dass wir die Gefahr vorher erkennen. Und der Herr beruft Wächter, die den Dienst des Warnens haben. Und heute Abend komme ich mir ein bisschen so vor, wie so eine Warnende, wie ein Wächter, weil mir das der Herr die letzten 2 Jahre so erkennen hat lassen. Ich habe in manchem Projekt mitgearbeitet, wo der Herr mir die Hintergründe gezeigt hat. Und ich könnte jetzt so aus der Schule plaudern, was ich aber nicht mache, was ich manches mit Entsetzen im Hintergrund gesehen habe. Das war so stark, ich hab so eine Enttäuschung erlebt an leitenden Persönlichkeiten, dass ich bin nach Hause gekommen, ich war 2 Tage wie sprachlos, dass das möglich ist. Ich hatte immer alles für echt und ehrlich gehalten. Ich weiß nicht, ich habe so viel erlebt, was menschliche Vernetzung anrichten kann. Und vor allem, wie Macht ins Spiel kommt in menschlicher Vernetzung. Einmütigkeit in einer Sache, Mehrheitsbeschlüsse machen noch lange nicht die Wahrheit aus. Die Bibel hat sogar mehr Beispiele von Einmütigkeit, wo sie eins wurden, was Böses zu tun. Wo sie eins wurden, gegen den Paulus vorzugehen. Wo der Judas eins wurde, mit den Priestern für die Silberlinge den Herrn zu verraten. Die wurden alle eins. Eins werden, wenn mehrere Leute eins sind, das ist noch lange nichts Gutes. Es kann nichts Gutes sein, aber muss es nicht. Man kann auch Gegenstimmen ausschalten oder aus Angst kann jemand seine Gegenstimme verstummen lassen. Und jetzt zum Schlussteil noch einmal. Das Prinzip Gottes ist nicht Vernetzung, sondern Geistesleitung. Gottesführung, Verwurzelung hinein in den Leib des Herrn. Auch wenn das sich so modern und toll anhört, Network, Vernetzung, Netzwerke, das, wenn du mal aufpasst, seit ich jetzt das so in meinem Herzen habe, seit der Pfingstkonferenz etwa von der Zeit an, habe ich damit mich beschäftigt in Gedanken. Überall ist es zu finden. Es gibt kaum einen Artikel, wo du nicht findest. Netzwerk, Vernetzung und so. Es geht so richtig um. Aber du findest nichts, wo es heißt, hineinverwurzelt in den Leib des Herrn. In Jesaja wird das Volk Gottes genannt, das wachsen, grünen und blühen wird und eingepflanzt wird und Früchte bringen wird in aller Welt. Ja, er verspricht den Eingewurzelten in den Zweig Gottes vier- und fünffache Frucht an jedem Zweig. Wer also eingewurzelt ist in Gott, bekommt vier- und fünffache Frucht an einem Zweig. Und im Psalm 1, Vers 4, da heißt es, den Ausschlag für den Erfolg. Hör gut zu, das ist nicht die Vernetzung. Der Ausschlag für den Verfolg gibt die tiefe Verwurzelung des gläubigen Menschen, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, sondern Lust und Freude hat am Gesetz des Herrn. Und als ich das so geschrieben habe, da kam so eine Traurigkeit in mein Herz über mich selber und ich habe gesagt, Herr, befreie uns von aller geistlichen Lustlosigkeit in unserem Leben und befreie die ganze Gemeinde von geistlicher Lustlosigkeit, dass wir wirklich Lust haben am Gesetz des Herrn, dass wir mehr Lust haben, seinen Willen zu tun, als das, was uns so irdisch gefällt, dass diese Lust ganz stark wird in uns. Und in Matthäus 13, Vers 6 heißt es, verwelkt der Same, sagt der Herr, der Same verwelkt, der keine Wurzeln hat. Und Matthäus 13, Vers 21, das will ich jetzt wörtlich noch vorlesen. Ich lese es deswegen vor, es ist eine Predigt, die dreimal im Evangelium vorkommt. Jesus hat es war so wichtig, dass der Matthäus, der Markus und der Lukas davon berichtet haben. Und in Matthäus 13, Vers 21 legt Jesus dieses Gleichnis aus. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das passt so richtig auch auf die Menschen von Berlin. Also Matthäus 5, Vers 20. Bei dem aber, auf das Felsige gesät ist, das ist, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt und mit Freuden. Aber er hat nicht Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwendisch. Wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so nimmt er Ärgernis. Und bleibt weg praktisch. Und ich möchte noch lesen, was Paulus für eine Ermahnung gibt in dieser Sache mit Verwurzelung. Und zwar steht es in Kolosser Kapitel 2, Vers 7. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Und seid verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid und seid reichlich dankbar. Und dem möchte ich mich einfach anschließen, diesem Bitte von dem Paulus. Und ich habe hier jetzt, komme ich zu dem Anschauungsmaterial, das ich mitgebracht habe. Ich habe nämlich vier verschiedene Wurzeln hier hingelegt, von denen wir heute noch was lernen dürfen. Das ist eine Ingwerwurzel. Und stell dir jetzt mal vor, wenn du viele von diesen trockenen, die sind ja ausgegraben und sauber gewaschen, wenn du von diesen Wurzeln zusammenbindest, die verknüpfst du, eines bisschen dürr und eines bisschen saftiger, bringt das Leben hervor. Allein, dass die sich jetzt vereinigen, wir alle. Eine frische Pflanze braucht, um zu gedeihen, braucht sie die Erde, das Wasser, sie braucht die Verwurzelung. Und bei mir haben manche Wurzeln, die lange gelegen sind, ein bisschen ausgeschlagen. Die will ich jetzt eingraben, mal gucken, wie der Ingwer aussieht, wenn er vergraben wurde. Aber wenn sie vertrocknet sind, dann ist es so ähnlich wie Knoblauch. Kannst du dir vorstellen? Ich habe hier noch den Rest von so einem Knoblauchzwiebel. Habe ich glücklicherweise aufgehoben. Die ist nämlich auseinandergefallen, die einzelnen Teile. Und als ich die dann schneiden wollte, da war das so vertrocknet, da war zum Teil verfault, zum Teil ist einzeln ausgefallen, hat nicht mal mehr einen Geschmack richtig abgegeben. Und so sieht etwas aus, was man zusammenbindet, wenn es vertrocknet ist. Das Vertrocknete wird das andere nicht saftig machen. Der Saft kommt aus der Verwurzelung in Christus. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich euch heute Abend sagen wollte. Der Saft kommt nicht aus dem Zusammenarbeiten und der Vernetzung. Mag alles mal schön sein und gut, und vor allem junge Menschen brauchen sehr viel Kontakte zu allem Möglichen. Die wollen nicht nur so in der Gemeinde rumsitzen, ja. Aber das hat nichts zu tun mit Kraft holen. Kraft holst du nicht aus der Vernetzung. Kraft holst du aus der Verwurzelung im Herrn. Und deswegen hier der Knoblauch. Und so ein trockenes Zeug, was da noch übrig blieb von dem, was runtergefallen war, also das stelle ich bestimmt nicht in die Suppe rein, ja. Und es bringt kein Auge mehr zum Weinen. Der Knoblauch, der hat nicht mal gerochen, obwohl er die ganze Zeit hier vorne lag. Ja, und dann habe ich noch eine Wurzel mitgebracht. Wir haben zu Hause eine Pflanze, die heißt man Würgepalme. Und die hat die Stadthalle in Heilbronn rausgeschmissen auf den Hof. Und die sah so schön aus. Ich dachte, die spinnen wohl. So eine wunderschöne Palme. Und ich habe in der einen Hand einen Kinderwagen gezogen vom David, wo der drin saß. Und in der anderen Hand habe ich die Palme heimgeschleppt, eine Riesenpalme. Die ist zwar oben abgestorben, aber unten hatte sie schon wieder Triebe. Und ich wusste nicht, dass das eine Würgepalme ist, was das auf sich hat. Und weil die Kinder wissen, wie man da aufpassen muss. Nicht, dass es jetzt so ist. Diese Wurzel braucht etwa, sag mal, 2 Tage, ist diese Länge gewachsen. Stell dir mal vor, du gehst 14 Tage weg, was dann passiert? Also mir ist es in meiner neuen, ich liebe die Pflanze trotzdem, in meiner neuen Wohnung ist mir passiert, dass die durch den Parkettboden durch ist. Ich habe sie gerade noch erwischt, bevor sie beim unteren Nachbarn ankam. Man muss also, wenn man nicht genügend gießt, dann kommen ganz schnell diese Luftdinge. Und mein Mann schläft manchmal im Wohnzimmer, da haben wir ein bisschen leiser wie auf der Straßenseite. Und ich sage immer, pass du mal auf, dass du nicht morgens aufwachst und hast die Würgepalme um deinen Hals. Die wächst wirklich sehr, sehr schnell. Wenn sie Trockenheit hat, die schießt ihre Wurzeln. Die Pflanze weiß, ich muss meine Wurzeln irgendwo hinschicken. Und ich muss immer aufpassen beim Gießen, dass ich die wieder abschneide, wenn wieder sowas erscheint. Also die Pflanze weiß, sie braucht Wurzeln, sonst vertrocknet sie. Und du sollst auch an diesem Beispiel lernen, ich brauche Wurzeln nach unten. Sonst vertrockne ich. Und dann noch eines. Ich habe so Amaryllis-Zwiebel mitgebracht. Ich habe die alle ausgepflanzt, weil ich dachte, die sollen erst im Februar bei mir blühen. Ich will nicht, dass die jetzt schon blühen. In Weihnachten blühen sie bei den anderen, da blühen so viele Blumen. Die war jetzt nur draußen und hat jetzt trotzdem schon mal das Grüne da gebracht. Ich habe sie noch nicht eingepflanzt. Ich habe sie die Woche erst entdeckt, dass die ja schon so weit die Blätter getrieben hat. Aber auch diese Amaryllis wird kaputt gehen, wenn ich die nicht einpflanze. Die hat jetzt schon so kleine Extrawurzelchen gebracht. Die will Wasser ziehen. Und ich muss sie unbedingt einpflanzen. Und ich sag euch, wenn ihr so unabhängig sein wollt, so wie diese Zwiebel bei mir nur rumlag, das bringt nichts. Ihr müsst eingewurzelt sein in ein festes Bett. Wenn man etwas eingewurzelt hat, Ich bin manchmal so ein bisschen schnell, wenn ich eine Idee habe. Dann denke ich, ach, das pflanze ich jetzt in den Topf, der sieht schöner aus. Und dann ist die ganze Pflanze wieder zurückgefallen. Braucht wieder ewig. Wenn man etwas eingewurzelt hat, muss man es in Ruhe lassen. Und ich will auch immer nach 14 Tagen schon sehen, was für eine Farbe, was kommt da raus. Ich muss Ruhe, die Pflanze braucht Ruhe. Und ihr wisst gar nicht, wie viel Ruhe wir brauchen in Jesus, um zu wachsen. Das geht nicht im Schnellverfahren. Manche sind gerade bekehrt. Wir haben schon hier allerhand erlebt, in Berlin auch. Da bekehrt sich jemand und fragt gleich in der nächsten Versammlung, wie werde ich bei euch Ältester? Das haben wir mehrmals erlebt. Mehrmals, nicht nur einmal. Oder da ist jemand, der ist gerade befreit worden von irgendeinem ganz schlimmen Gebundenheit und sagt dann, ich bin jetzt hier mit eingeteilt als Seelsorger. Wo ich manchmal ein gewisses Maß an Seelsorge können wir alle weitergeben. Aber da braucht es Ruhe, da braucht es Verwurzelung. Was meinst du, warum der Paulus 3 Jahre in der Wüste Arabiens war? Was meinst du, warum? Weil er verwurzelt sein musste zuerst mal, bevor er mit den Stürmen ausgesetzt wird. Und das soll nur eine Lehre sein, wenn man manchmal meinen, wir müssen unabhängig und so schnell wie möglich alles machen. Lasst uns davon lernen, wir müssen in den Leib Jesu eingewurzelt sein, damit Christus in uns lebt, damit der Heilige Geist in uns pulsiert, uns leitet und uns zu starken Überwindern macht. Und deswegen ist mein letzter Wunsch, strecke dich aus zum Herrn, trinke lebendiges Wasser und lass dich nicht verführen.